Ja, ihr habt schon gehört, das Thema ist Hoffnung. Ich habe den Titel jetzt doch noch mal ein bisschen geändert. Der Titel der Predigt lautet Herolde der Hoffnung. Das ist eine Alliteration. Ich habe gedacht, so ein bisschen was für eure grauen Gehirnzellen. Ich habe noch genau 4 Predigten hier in Hannover-Linden. Da habe ich mir gedacht, ich beschränkt mich aufs Wesentliche. Und Hoffnung ist für mich ziemlich wesentlich und für euch sicherlich auch, auch wenn ihr es vielleicht noch gar nicht wisst. Ich habe gedacht, wir starten mal mit einem kleinen Spiel, um euch so ein bisschen in Gang zu kriegen. Ich brauche 2 Leute, die jung sind oder sich jung fühlen. Also 2, die körperlich auf jeden Fall relativ fit sind. So, wer traut sich? Guck mal, da hinten vielleicht. Wie heißt du? Pedro. Komm noch mal her, Pedro. Traust du dich? Ja, du siehst mutig aus. Und wer noch? Hier einer von euch beiden vielleicht? Nee. Schon ihr beide. Na gut, sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wo wir das jetzt machen. Also, pass auf, ich mach mal hier ein bisschen Platz kurz. Brauchen genau, und da drüben. Also eure Aufgabe ist, ihr sollt euch an die Wand setzen. So, ne, wir machen ein bisschen Sport quasi. Zum Frühsport, ihr kennt es vielleicht, ihr setzt euch so an die Wand, ne, und dann quasi so schön rechter Winkel. Und dann gucken wir einfach, wer länger durchhält. Ihr habt gehört, 35 Minuten geht die Predigt. Mal gucken, wer am Ende noch steht. Okay. Ja, genau. Also ihr könnt, jetzt einfach loslegen, super. Und jetzt bräuchte nur noch jemanden, der so ein bisschen die Zeit stoppt, vielleicht jemand mit einer Uhr. Muss jetzt nicht auf die Sekunde genau, aber damit wir so eine grobe Idee kriegen. Gut. Super. Danke, dass ihr mitmacht schon mal. Wie geht's euch? Noch? Ja, ihr seid auch 2 richtig starke Kerle, da habe ich keine Sorge, dass ihr das durchhaltet. Jetzt versuche ich mal unterschiedliche Botschaften zu senden an die beiden. Ich fange mal bei dir an. Wie fühlst du dich?
Gut,
ja, ich glaube, du schaffst es. Sehr gut. Ich hab große Hoffnung, dass du durchhältst und dass du das schaffst über 5 Minuten. Und wie geht's dir?
Super.
Ich würde an deiner Stelle eher aufgeben. Weil er sieht viel stärker aus, so wie er da gerade hockt. Ich glaube, du kannst es lassen. Ja? Okay, also probier das jetzt nochmal. Halte durch, du kannst ihn schlagen. Guck ihn an, er schwitzt jetzt schon. Er zittert sich, ich sehe schon so ein leichtes Zittern in seinen Knien. Tut es langsam schon weh?
Ein bisschen.
Ja, mach dir nichts draus, du wirst es schaffen. Halte durch. Ich glaube an dich. Und an dich glaube ich nicht. Gib lieber auf, es wird heute eh nichts mehr.
Nehmt es mir nicht übel. Ihr wisst ja, dass ich sowas niemals ernst meinen würde. Aber wir hoffen, dass es keine seelischen Spuren hinter... Oh! Okay, gut, danke, du hast gewonnen. Einen Applaus für die beiden. Super, ihr dürft euch hinsetzen, vielen Dank. Das war, ihr könnt nur noch kurz vielleicht einmal, ja genau, nee, setzt euch hin, alles gut. Wie waren für euch, vielleicht könnt ihr mal kurz berichten, wie waren für euch so die letzten 10 Sekunden, bevor ihr aufgeben musstet oder bevor du aufgeben musstest? Wie war das so für dich? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Schmerz wahrscheinlich.
Ja.
Purer Schmerz. Und bei dir?
Sekundenangst.
Aber es geht dir noch halbwegs gut, ja? Aber du hast auch schon gezittert am Ende, habe ich gesehen. Ja, es war dann doch ganz schön. Okay. Noch 10 Sekunden. Ja, man muss sich dann so kleine Zeitabschnitte setzen. Super. Ja, also was ich damit so ein bisschen demonstrieren wollte, und ich hoffe, ihr seid alle sehr empathisch und ihr habt die beiden angeguckt und habt mitgeschlitten mit ihnen. Natürlich, ja. Und ihr erinnert euch vielleicht, wie ihr das selber schon mal gemacht habt. Wir haben das letztens bei der Jungschar gemacht in Wennigsen, dieses Spiel. Und ich hatte es ein bisschen unterschätzt, wie ehrgeizig die Kinder sind. Und es waren am Ende noch zwei Mädels und ein Junge übrig. Und eins von den Mädels, die war zum ersten Mal bei der Jungschar, war auch die Jüngste. Die war noch nicht ganz 8. Die hat nur gefragt, ob sie schon kommen darf, weil sie noch dabei sein wollte, solange ich noch da bin. Habe ich es ausnahmsweise erlaubt, so. Und die anderen zwei waren auf jeden Fall deutlich älter und stärker als sie, aber sie wollte einfach nicht aufgeben. Und sie wollte, ich habe das irgendwie unterschätzt, vielleicht wollte sie mir beweisen, dass sie auch schon groß ist oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hockte sie dann da, die hatten schon über 5 Minuten, alle drei schon über 5 Minuten, und sie hockte da, sie zitterte am ganzen Körper und fing an zu heulen. Und ich musste sie wegreißen von der Wand, weil sie sonst nicht aufgehört hätte. Und dann war sie richtig sauer auf mich. Die hat die restliche Stunde nicht mehr mit mir geredet, weil ich dafür gesorgt habe, dass sie nicht gewonnen hat. Aber ich habe ihnen dann gesagt, sie haben alle gewonnen. Also das ist krass, was da möglich ist. Also das war wirklich, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, nicht, dass es körperliche Folgen irgendwie hat. Naja, also jedenfalls kann man sich da reinversetzen, wie das so ist, etwas durchzustehen, was wirklich, wirklich schlimm ist, wirklich, wirklich schwer ist. Und dann gibt es ganz oft diesen Gedanken, der einem dann so durch den Kopf schießt, was wäre, wenn ich jetzt einfach aufgebe? Könnt ihr das euch vorstellen? Stellt euch vor, ihr hättet an der Wand gehockt und ihr würdet so, dann würdet ihr wahrscheinlich die ganze Zeit denken, wem will ich jetzt hier was beweisen? Komm, lass es, ich lasse jetzt einfach los. Ich lasse mich jetzt einfach fallen. Und ich glaube, solche Situationen gibt es nicht nur, wenn wir Sport machen. Ja, und beim Sport geht es ja darum, sich so ein bisschen seine Grenzen zu erweitern und sich immer weiter zu pushen und noch eine Minute schneller den Deister hochzuradeln. Aber das gibt es ja auch in unserem normalen, also in unserem Alltag, in unserem Leben, gibt es solche Situationen, die vielleicht wirklich schwer durchzustehen sind, sei es gesundheitlich oder aber auch psychisch, mental. Und wir kommen an unsere Grenzen und wir fragen uns, wie lange kann ich das noch durchhalten? Und dann ist das Einzige, was uns am Leben hält, was uns irgendwie weitermachen lässt, ist dann Hoffnung. Die Hoffnung, dass irgendetwas am Ende kommt, zum Beispiel wie bei diesem kleinen Mädel in der Jungschar, die Hoffnung, dass sie dann beweisen kann, dass sie auch schon groß ist, oder die Hoffnung, dass sie gewinnt und die Süßigkeiten kriegt oder so. Und das ist die Hoffnung, die uns dann durchhalten lässt. Und ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der dreht sich auch um Hoffnung. Da geht es um das Volk Israel. Jesaja habt ihr schon gehört, Jesaja 35. Und Jesaja ist ja so ein bisschen so dreigeteilt. Also wenn ihr das Jesaja-Buch... Hat schon mal jemand für euch das Jesaja-Buch ganz durchgelesen? Ah, ja, jetzt sind die guten Christen. Nein, nein, Scherz. Aber Jesaja ist schon ein harter Brocken zu lesen. Also das muss ich zugeben. Ich habe es zwar gelesen... Als Jugendlicher habe ich mir mal das vorgenommen, die ganze Bibel durchzulesen, habe ich es auch durchgezogen, aber ich kann euch nicht sagen, wie große Teile ich geistig abwesend war beim Lesen. Also ich habe keine Ahnung, ob ich das wirklich jemals ganz wahrgenommen habe, Jesaja. Aber Jesaja ist so ein bisschen dreigeteilt und es gibt so, da wo wir jetzt sind, Jesaja 35 ist so ein Bereich, wo es so langsam umschwenkt. Also Jesaja 1 bis, ja, sagen wir mal, bis 33 ungefähr, ist sehr pessimistisch oder sehr mit sehr viel Unheilsbotschaften, mit Gerichtsbotschaften. Und dann wird es langsam besser und da sind wir jetzt gerade. Und dann heißt es hier, Jesaja 35, ich lese das ganze Kapitel, das ist nicht so lang, 1 bis 10, Jesaja 35, Und ich lese aus der Bibel in gerechter Sprache. Das ist mal ein bisschen was Neues. Das ist eine relativ neue Übersetzung und eine Übersetzung, die sich daran orientiert, bewusst die sprachlichen Gewohnheiten so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, damit man über hebräische Besonderheiten besonders stolpert. Also Dinge, die im Hebräischen besonders sind. Also ihr werdet euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle wundern, aber das ist auch ganz gut, so nimmt man den Text mal bewusster wahr. Wüste und dürres Land, dürres Gebiet sollen sich freuen. Das öde Land möge jauchzen und blühen mit Narzissen. Blühen möge es und blühen und jauchzen mit Jauchzen und Jubeln. Die Pracht des Libanon wird ihm verliehen, die Zier des Karmel und des Scharon. So sehen sie sehen die Pracht Gottes, die Zier unserer Gottheit. Jetzt werdet ihr euch wundern, Gottheit klingt erstmal sehr fremd. Das liegt daran, im Hebräischen gibt es unterschiedliche Worte für Gott und überall, wo das Wort, der Name Gottes steht, also Jehovah oder Adonai, wie die Juden sagen würden, da steht Gott, ja, also da steht die Pracht Gottes zum Beispiel. Und überall, wo Elohim steht, also Elohim heißt einfach so viel wie ein Gott allgemein, da übersetzt die Bibel in gerechter Sprache mit Gottheit, ja, damit man diesen Unterschied wahrnehmen kann. Also wundert euch nicht darüber, es ist immer, im Luther-Text würde immer Gott stehen, aber Luther würde Elohim mit Gott übersetzen und würde den Namen Gottes, also den Gott, also Jehovah, mit Herr in Großbuchstaben, ja, also auch da kann man den Unterschied sehen. Macht die schlaffen Hände und Gottheit steht hier, weil Elohim auch das Wort ist, was die Hebräer für andere Götter benutzen. Auch, ja, also nicht nur für unseren Gott, sondern auch für andere Götter, damit man das einfach merkt. Aber gemeint ist hier natürlich immer der Gott Israels. Macht die schlaffen Hände stark und jetzt kommt, also das ist eigentlich der Predigtext. Macht die schlaffen Hände stark und festigt die stolpernden Knie. Sagt denen, deren Herz rast, seid stark, fürchtet euch nicht, schaut hin, eure Gottheit kommt zur Rache. Das sind Wohltaten Gottes. Er kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Ohren der Tauben aufgetan. Dann werden die Lahmen wie Hirsche springen und die Zungen der Stummen jubeln. Ja, in der Wüste brechen die Wasser auf und die Bäche im dürren Gebiet. Dann wird der Wüstensand zum Schilftümpel und das durstige Land zur Wasserquelle. Der Jagdgrund der Schakale wird zum Weideplatz und das Wüstengras zu Schilfrohr und Papyrus. Eine Straße und einen Weg wird es dort geben. Heiliger Weg wird er genannt. Keine Unreinen gehen auf ihm. Er gehört denen, die ihn gehen. Auch Dummköpfe gehen dort nicht in die Irre. Dort wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier wird da gehen. Sie befinden sich dort nicht, aber die Ausgelösten oder die Erlösten werden ihn gehen. Die von Gott Freigekauften werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Fortwährende Freude ist über ihren Köpfen, Frohlocken und Freude holt sie ein und es fliehen Kummer und Seufzen. Ha, da ist man doch jetzt erstmal, könnt ihr euch das vorstellen? Ich finde es einen wunderbaren Text. Aber es ist auch so ein Text, der manchmal so vielleicht so ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Ne? Man kann da schwer so mit dem Herzen rein, weil das sind so große Worte und man sitzt ja hier heute draußen, hat es 3 Grad, hat geregnet die letzten Tage, ist trübes Wetter, vielleicht sieht es bei euch auch insgesamt gerade nicht so rosig aus und dann bleibt so ein Text leicht an der Oberfläche. Das sind große Worte, aber vielleicht hat man innerlich schon so ein paar Widerworte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, wenn ich solche Texte lese, dass ich dann immer so denke, ja, aber. Schön, dass da in der Wüste irgendwann was blüht, aber in meiner Wüste blüht gerade gar nichts. Ja. Schön, dass es irgendwann mal passieren wird, aber ich sehe davon jetzt gerade noch nichts. Ja, mein Weg, der ist gerade absolut im Nebel oder irgendwie meine Zukunft ist im Nebel. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was damit gemeint ist. Und so ist es mit der Hoffnung allgemein. Also Hoffnung ist immer etwas, was sich erst noch erfüllen muss. Das ist ja die Wortbedeutung von Hoffnung. Hoffnung ist ja etwas, was eigentlich dann aufhört, Hoffnung zu sein, wenn es sich erfüllt oder wenn es sich zerschlägt. Aber Hoffnung ist quasi etwas, ja, wenig Praktisches, sondern eher etwas Abstraktes in Zukunft. Hoffnung ist Vertrauen. Oder? Hoffnung ist Vertrauen, dass etwas so kommt, wie es mir verheißen ist. Oder wie ich es mir erhoffe. Wie ich es mir wünsche. Hoffnung ist wie ein Kredit. Die Bank, wenn sie dir einen Kredit gibt, ich denke mal, viele von euch werden schon mal irgendwann sich Geld von der Bank geliehen haben. Wenn nicht, dann seid ihr froh zu preisen. Aber wenn ihr euch schon mal einen Kredit genommen habt, dann ist es ja so, die Bank hat im Prinzip auch die Hoffnung, dass ihr den zurückbezahlt. Und ihr habt die Hoffnung, dass ihr den zurückbezahlen könnt. Aber es ist quasi wie ein Kredit, den man gibt. Man erwartet, dass sich das, was einem verheißen ist, wirklich erfüllt. Also ich gehe in Vorleistung. Wenn mein Vater, der hat früher immer so, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann hat er immer gesagt, so auf dem letzten Drittel des Weges, Kinder, wenn ihr jetzt noch durchhaltet, beim nächsten McDonald's, der an der Strecke kommt, halten wir an. Das hat uns dann immer Hoffnung gegeben. Dann haben wir durchgehalten. Ja. Heute wäre das jetzt für mich kein großes Versprechen mehr, weil ich McDonald's nicht mehr so gerne mag. Aber damals war das so das Highlight. Und allerdings war es so, wir sind dann öfter nach Kroatien in Urlaub gefahren. Und mein Vater, der wusste schon ganz genau, das letzte Drittel auf der Rückstrecke, also zurück nach Günzburg, nach Bayern, kam kein McDonald's mehr. Erst in Günzburg, also erst kurz bevor wir dann zu Hause waren, und dann hat er gesagt, ach, jetzt brauchen wir auch nicht mehr gehen. Oder wir haben schon geschlafen. Das heißt, er hat uns eigentlich veräppelt. Und das ist natürlich für Hoffnung Gift. Ja, wenn man etwas erhofft und es wird dann nicht eingehalten. Oder es kommt einfach nicht. Man fährt und es kommt einfach kein gelbes M. Man sitzt da als 10-jähriges Kind und starrt aus dem Fenster. Und man denkt sich die ganze Zeit, kam vielleicht schon einer und ich habe es nur verpasst. Naja, also wir sind dann schon ab und zu auch gegangen. Also ihr müsst jetzt nicht denken, ich hätte eine ganz kaputte Kindheit gehabt. Aber es war, also das fiel mir auf jeden Fall ein zum Thema Hoffnung. Also man erhofft sich dann, dass es auch wirklich kommt. Oder beziehungsweise so ist es ja mit etwas, wo man in Vorleistung geht. Man erwartet, dass es sich dann auch irgendwann auszahlt. Also man erwartet, dass man das dann auch irgendwann bekommt. Und vielleicht ist es so, dass dadurch, dass wir in unserem Leben oft Hoffnungen auf etwas setzen, was dann unsere Hoffnungen enttäuscht, oder dass unsere Hoffnungen im Leben oft enttäuscht werden, dass wir immer misstrauischer werden. Ich meine, es ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Manche Leute, die sind einfach sehr gutgläubig, ja, vielleicht sehr naiv. Ich bin zum Beispiel so jemand, ich unterschreibe immer erstmal jede Petition, wo jemand zu mir kommt, oder ich bin auch Mitglied jetzt beim ASB und was weiß ich, weil die Leute immer kommen und sagen, ja, mit nur 5 Euro können sie uns unterstützen im Monat. Und dann ist es schwierig, da wieder rauszukommen. Aber es gibt auch Leute, die sind von Natur aus vielleicht eher skeptisch. Vielleicht hat es aber auch mit Erfahrungen in der frühen Kindheit zu tun oder so, das weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass es unabhängig davon auch schon mit unseren Erfahrungen im Leben zu tun hat, wie gutgläubig wir sind. Also heute zum Beispiel lasse ich mir auch alles schriftlich geben, was irgendwie an wichtigeren Verträgen abgeschlossen wird oder so. Weil man einfach Erfahrungen macht, dass Dinge dann doch nicht so gekommen sind, wie man dachte, und oder irgendwie dann ein riesen Hickhack es später gab. Also man wird vielleicht misstrauischer im Leben, aber es ist schade, dass dieses Misstrauen sich auch auf unseren Glauben manchmal auswirkt. Weil ihr habt diesen Text gehört, diesen Jesaja-Text, und ich habe keinen von euch strahlen gesehen. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte erwartet, dass ihr aufspringt, jubelt und euch umarmt und sagt, es gibt wieder Hoffnung. Bald kommen die Wege in der Wüste. Leute, wo ist die Freude? Aber ihr habt alle schon zu viele Male Versprechen gehört, die dann nicht erfüllt wurden, sodass ihr jetzt hier sitzt und denkt, ach, das kann doch alles gar nicht sein. So alles das Blaue vom Himmel erzählt. Wer kann denn sowas versprechen? Ja, wer kann denn das einhalten, diese Versprechen, die hier gemacht werden? Und auch mit Gott ist es ja so, wir haben den Wochenspruch gerade gelesen. Wie war da nochmal? Ich konnte ihn mir jetzt gerade... Weil sich eure Erlösung naht, ja? Wo ist sie denn jetzt? Das ist ja schon 2000 Jahre her. Die Erlösung ist ja in gewisser Weise schon durch Jesus passiert, aber irgendwie das Wiederkommen Jesu, das verzögert sich, ja? Man nennt es Parousieverzögerung. Also dieses Versprechen, so sehr wir auch daran glauben, dass es sich eines Tages erfüllt, haben wir doch ein Problem, ein immanentes Problem der Christenheit, nämlich, dass die Parousie noch nicht passiert ist. Aber wir haben immer dieses Versprechen. Und das ist ein Problem von uns Christen, dass wir auf der einen Seite diese wahnsinnige Hoffnung haben, eine Hoffnung, die so groß ist, dass man sie kaum beschreiben kann. Und auf der anderen Seite haben wir aber unsere menschliche Realität, die manchmal sehr an dieser Hoffnung nagt. Ja, wie so eine Maus, die so ein Seil durchbeißt. Aber jetzt will ich euch mal einen Vergleich präsentieren, mit dem ihr vielleicht nicht gerechnet habt. Umgedrehte Hoffnung, könnte man sagen. Noah. Denkt mal an Noah. Noah hat auch gehofft in gewisser Weise, nur vielleicht in einer negativen Art und Weise. Gott sagt ja zu ihm, es wird eine Sintflut kommen und dann baut er dieses Schiff. Und das ist für mich so ein bisschen das, was Hoffnung ausmacht. Das, was ich euch gerade beschreiben wollte mit diesem Kredit, mit Vorleistung, was Hoffnung ausmacht. Ich gehe in Vorleistung. Macht Noah etwas, er baut ein Schiff, während draußen alles trocken ist. Stellt euch mal vor, was die Nachbarn gesagt haben. Damals gab es wahrscheinlich noch keine Baubehörde, sonst hätte er wahrscheinlich auch Probleme gekriegt, so ein Konstrukt in seinen Garten zu stellen. Aber das ist doch Wahnsinn. Der hat ja da ewig lang dran gebaut. Weiß jemand, wie lange steht es in der Bibel? Also ich gehe mal davon aus, mit den Werkzeugen, die er hatte, bestimmt 3 Jahre? Oh, wahrscheinlich länger, würde ich sagen. Ist ja ein Riesenprojekt. Also heute in Deutschland würde das länger dauern wahrscheinlich. mit Brandschutz und so weiter. Bis die Anträge, in 3 Jahren genau, hätte die Anträge gerade mal durch. Naja, also jedenfalls ein Riesenprojekt. Und so ein Riesenprojekt, das geht man ja normalerweise an, wenn man weiß, irgendwann erfüllt sich das. Also man baut ein Haus, man steckt da viel Arbeit, man steckt da viel Geld rein und irgendwann weiß man, ich werde dann aber da vorm Kamin sitzen mit meiner Familie und dann wird sich das alles gelohnt haben. Aber Noah, der hat ja im Prinzip noch nicht mal in Aussicht gehabt, wofür sich dieses Schiff irgendwann lohnen wird. Das war ja noch ewig weit weg, diese Zukunft, die ihm da verheißen wurde. Und trotzdem hat er es gemacht. Und genau das ist, glaube ich, das, was Hoffnung ausmacht, dass wir etwas tun, dass wir in Vorleistung gehen für etwas, was wir jetzt überhaupt noch nicht sehen, was wir uns noch nicht mal vorstellen können, was noch so weit weg von uns ist, dass es im Prinzip nicht zu begreifen ist. Mir ist das dieses Jahr so bewusst geworden, ich habe ja zum ersten Mal Heu selber gemacht für meine Schafe. Und das ist verrückt, wie man dann im Sommer diese ganze Arbeit macht. Ja, man sitzt dann bis abends um 10 auf dem Trecker und man atmet den Staub ein, man schwitzt und die Sonne knallt einem ins Gesicht und man stirbt fast, indem man da diese Ballen da irgendwie durch die Gegend kullert. Und man denkt sich, wie, das kann doch alles, also wofür mache ich denn das eigentlich? Das sieht doch alles wunderbar grün aus. Ja, ich finde es immer wieder schwer, sich im Sommer vorzustellen, wie kalt es im Winter wird. Geht's euch auch so? Und jetzt guckt man raus und man denkt sich, ey, es ist doch so kalt geworden. Für mich ist es immer wieder ein Wunder, ja, dass man im Sommer schon vorsorgen muss für den Winter, aber im Sommer hat man diese Sorgen ja noch gar nicht. Da denkt man, ach, das wird immer so weitergehen. Aber der Winter kommt jedes Jahr ganz sicher. Das sind jetzt ein bisschen negative Beispiele, aber wir kommen jetzt zum Positiven. Denn so ist es auch mit diesem Weg in der Wüste. Und das Spannende, oder ich weiß nicht, das ist nur in der Übersetzung hier, in der Bibel in gerechter Sprache ist es so, hier steht, der Weg gehört denen, die ihn gehen. Dieser Weg in der Wüste, das ist ein Weg, den nur die beschreiten, der denen gehört, die diese Hoffnung haben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, erinnert mich an eine andere Stelle bei Jesaja. Die Stimme eines Rufenden. Und jetzt kommen wir zu dem Titel der Predigt heute. Der Herold in der Wüste. Der ruft, bahnt einen Weg in der Wüste. Oder in anderen Übersetzungen, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Und dann fragt man sich doch, was soll ich denn jetzt da in der Wüste? Das ist jetzt, und so kam ich auf Noah, was soll ich denn jetzt hier in der Wüste einen Weg bauen? Ja, hier ist doch nichts. Hier fließt kein Wasser, hier kann man nichts anbauen, hier kann man nichts essen, hier kann man keinen Blumentopf gewinnen. Warum soll ich jetzt hier einen Weg bauen? Weil dieser Herold es verheißt. Und was verheißt dieser Herold? Hoffnung. Dieser Herold verheißt, es kommt etwas, wofür es sich lohnt, diesen Weg in der Wüste jetzt schon zu bauen. Und genau darum geht es in diesem Text. Macht die schlaffen Hände stark. Und festigt die stolpernden Knie, die weichen Knie, könnte man auch sagen. In anderen Übersetzungen heißt es die weichen Knie. Wann habt ihr weiche Knie? Wann habt ihr schwache Hände? Wann habt ihr rasende Herzen? Das finde ich auch so eine schöne Übersetzung hier. Sagt denen, deren Herz rast. Wann rast euer Herz? Wenn ihr die Nachrichten guckt, wann hat das letzte Mal euer Herz gerast? Gut, jetzt kann natürlich auch eine physische Ursache haben, das hoffe ich jetzt nicht. Dann solltet ihr zum Arzt gehen. Aber das Herz rast so oft. Die letzten Tage auch durch den Stress jetzt mit dem Umzug und so weiter, liege ich abends in meinem Bett und mein Herz rast. Ich kann einfach nicht einschlafen, obwohl ich total müde bin. Und das finde ich doch den Wahnsinn in diesem Text, dass es hier heißt, seid stark, fürchtet euch nicht. Wir festigen eure Knie und wir stärken eure schlaffen Hände. Das ist das, was die Hoffnung tut. Und das ist ein Auftrag hier. Und das finde ich das Spannende. Deshalb Herolde der Hoffnung. Unser Auftrag als Christen ist es, Herolde der Hoffnung zu sein. Das ist mein Auftrag an euch heute Morgen. Deswegen meine ich, das ist so einer der Basics. Eine der wichtigsten Botschaften für mich. Unser Motor als Christen ist Hoffnung. Unsere größte Botschaft, die wir haben, ist Hoffnung. Und das Interessante ist, unsere Hoffnung ist immer eine Hoffnung, die eigentlich völlig unbegründet ist, zumindest von den äußerlichen Umständen. Der hoffnungsvollste Moment unseres christlichen Glaubens ist der, wo Jesus am Kreuz stirbt. Ein Moment, der für die Menschheit eigentlich so ziemlich der hoffnungsloseste Moment überhaupt ist. Das ist der Widerspruch. Und deshalb heißt es an uns, der Auftrag stärkt die wankenden Knie. Stärkt die schwachen, die stolpernden Knie. Macht die schlaffen Hände stark. Wo können wir das tun, liebe Gemeinde? Wen habt ihr im Kopf, der so kurz vorm Stolpern ist? Den wir auffangen können, wo wir sagen können, ich halte für euch fest, ihr seht es jetzt zwar gerade nicht, aber ich halte für euch an der Hoffnung fest. Ich baue eine Arche, auch wenn es trocken ist. Ich baue eine Straße, auch wenn es gerade sehr wüst aussieht drumherum. Ich grabe einen Brunnen, auch wenn ich nicht weiß, wann Wasser kommt. Das ist für mich eine der tiefsten Botschaften unseres christlichen Glaubens. Dass wir irgendwie entgegen aller menschlichen Vernunft an dieser Hoffnung festhalten. Und die zieht sich durch die ganze Bibel. Ich will euch mal ein paar Bibelverse vorlesen, die euch zeigen, in der ganzen Bibel geht es immer um Hoffnung. Die Stimme habe ich euch schon vorgelesen, eines Rufenden. Dann haben wir 1. Mose 8. Nach der Sintflut sagt Gott zu Noah, ich will hinfort den Erdboden nicht noch einmal um der Menschen willen verfluchen, denn ihr Sinnen und Trachten ist böse von Kindheit an. Auch will ich hinfort nicht noch einmal alles Leben sterben lassen, wie ich es getan habe, sondern solange die Erde steht, sollen Säen und Ernten, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht mehr aufhören. Wie oft haben die Menschen schon gedacht, wir sind die letzte Generation? Wie oft finden wir in der Aufzeichnung, in den Aufzeichnungen in der Geschichte Leute, die sagen, oh, es macht alles keinen Sinn mehr. Wir setzen keine Kinder mehr in diese Welt, wir schließen keine Versicherungen mehr ab, das hat eh alles keinen Sinn. Wie sieht's mit meiner Rente aus? Ich muss mal für 3 Rentner arbeiten. Ja, wie soll ich das schaffen? Keine Ahnung, Hoffnungslosigkeit, es gibt genug Gründe, hoffnungslos zu werden. Aber in der Bibel gibt es auch viel dagegen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Pure Hoffnung. Als Schaf sehe ich doch nicht, was da auf mich zukommt. Keine Ahnung, ob ich morgen frisches Gras habe. Meine Schafe, die wissen das auch nicht, wenn sie morgens aufwachen, ob ich ihnen Heu bringe oder nicht. Kann ja sein, dass mir was zugestoßen ist. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führet mich zu stillem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich doch kein Unglück. Fürchte ich kein Unglück. Das ist, guck mal, stellt euch mal vor, ihr seid im finsteren Tal, alles um euch rum spricht für Unglück. Und ihr sagt, ich fürchte doch kein Unglück. Lasst es euch mal richtig ins Herz wandern. Das sagt sich so leicht, das liest sich so leicht, aber lasst diese Botschaft mal an euch ran. Schaltet mal den Vernunft auf, die Vernunft aus. Schaltet mal eure Erfahrungen mit falschen Versprechungen aus, den McDonald's, der nie gekommen ist. Und glaubt es doch mal, dass es stimmt, dass dein Stecken und Stab mich trösten. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich für euch habe, spricht der Herr. Was hat er denn für Gedanken für uns? Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Eine Zukunft und eine Hoffnung. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Offenbarung 21, mein Lieblingskapitel in der Bibel. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die ganze Bibel voller Hoffnung. Und da frage ich mich, wie gut sind wir denn in Hoffnung? Was gebe ich uns für eine Note als Gemeinde in Hoffnung? Und jetzt wird's wichtig. Wenn ihr morgen aufwacht, wie viel Hoffnung habt ihr von 1 bis 10? Dass alles gut wird, dass dieser Tag vielleicht gut wird, aber dass euer Leben gut wird, dass die Zukunft der Gemeinde gut wird. Dass wir vielleicht Krisen in unserer Gesellschaft in den Griff kriegen. Dass wir vielleicht sogar einen Unterschied machen können als einzelne Person in dieser Gesellschaft. Dass wir vielleicht das Leben von den Menschen um uns herum zum Besseren wenden können. Dass wir vielleicht wirklich die Knie der Schwachen stark machen können. Und dass wir vielleicht wirklich die schlaffen Hände wieder erstarken können. Dass wir die Trauernden trösten können. Wie viel Hoffnung habt ihr? Und ich glaube, da können wir alle was dazulernen. Ich habe manchmal so darüber nachgedacht, dass Hoffnung auch viel Energie kostet. Als Pastor dieser Gemeinde, wir hatten ja schwierige Zeiten, auch die Corona-Zeit, aber auch so manche andere Krisen. Da habe ich manchmal so gedacht, eigentlich, ich habe meine Aufgabe immer auch so ein bisschen so verstanden, dass ich Hoffnungsträger bin. Dass ich lächle, wenn alle anderen traurig gucken. Dass ich durchhalte, wenn alle sagen, ach, das macht doch keinen Sinn mehr. Und es hat manchmal viel Kraft gekostet, aber manchmal hat es auch einfach Gottes Gnade bewirkt und vielleicht habe ich manchmal auch kurz die Hoffnung aufgegeben. Aber jetzt nicht mehr. Und ich wünsche mir, dass ihr euch ein bisschen was davon mitnehmt. Dass wenn ich nicht mehr da bin und nur noch Marcelino hier die Stellung hält und vielleicht kommt dann bald auch wieder jemand Neues, aber dass ihr auch Träger der Hoffnung seid. Dass ihr auch hier reinkommt zur Tür und sagt, die Zukunft dieser Gemeinde ist großartig. weil unser Gott großartig ist, weil er uns Großartiges verheißen hat. Nicht, weil ich das bewirken kann, aber weil er uns Hoffnung schenkt und weil er für diese Hoffnung garantiert. Und meine Zukunft ist großartig, weil ich an ihn glaube und er mir Großartiges verheißen hat. Und wenn es sich morgen nicht erfüllt, dann übermorgen. Und ich fange jetzt schon an, diesen Weg in der Wüste zu bauen. Und wenn es jetzt hier gerade Wüste ist in der Gemeinde, ja, wenn jetzt die Reihen gerade nicht voll sind, dann baut doch diesen Weg jetzt. Dann bereiten wir halt jetzt das vor, was in 5 Jahren ist oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren. Die Leute, die dieses Haus gebaut haben, die wussten ja auch nicht, ob die Räume mal voll werden. Der unten das Pissoir angebracht hat. Ja, ich frage mich immer, also okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlechtes Beispiel gewesen, ein Waschbecken. Also, ich habe zu Hause bei mir ein Waschbecken eingebaut und dann ist mir erstmal klar geworden, wie viel Arbeit das eigentlich ist, so ein Waschbecken einzubauen. Man benutzt es jeden Tag, sein ganzes Leben benutzt man Waschbecken, das Wasser kommt einfach aus der Wand und dann wird einem erstmal bewusst, was es kostet. So ein blödes Eckventil, ja, da passte das Gewinde nicht, da musste ich mir einen Adapter kaufen. 6 Euro für einen Adapter. Da habe ich mich gefragt, wie oft muss ich da meine Hände waschen, dass sich das rentiert. In der Küche kann ich mir auch die Hände waschen. Ich war kurz davor zu sagen, ich lasse es. Ich wasche mir jetzt einfach immer in der Küche die Hände. Aber dann habe ich doch Hoffnung gehabt, dass es sich eines Tages lohnt. Und die Leute, die hier das Waschbecken eingebaut haben, die haben ja nicht nur ein Waschbecken eingebaut, sondern wie viele Waschbecken haben wir da unten? 6? 6 Waschbecken. Jetzt überlegt mal, wie viele Stunden da jemand an Waschbecken gebaut hat. Wie viel Geld, damals wahrscheinlich noch D-Mark, in die Hand genommen hat, um diese Waschbecken einzubauen. Und der hatte Hoffnung, dass sich das lohnen wird. Ich hätte es vielleicht nicht gemacht. Aber der hatte Hoffnung, dass sich hier hunderte, tausende Menschen die Hände waschen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und wurden. Und das wünsche ich mir für uns. Hoffnung ist in unserer DNA als Christen. Hoffnung ist vielleicht unsere DNA. Und das ist unser Auftrag. Und wie können wir diese Hoffnung an die Menschen um uns herum kommunizieren? Ich glaube, darin sind wir auch nicht so gut. Ich will jetzt keine pessimistischen Nachrichten schon wieder verbreiten, aber ich glaube, da können wir auch was dazulernen, die Sprache der Hoffnung besser zu sprechen. Wir können vielleicht solche Sätze sagen wie, du brauchst Jesus oder so. Ist auch wahr, aber das ist nicht die hoffnungsvollste Botschaft, die wir so verbreiten können. Ich glaube, wir können es besser. Ich glaube, wir können Sachen sagen wie, es gibt einen Ort, wo du zu Hause findest. Es gibt einen Ort, wo du Heilung findest. Auch wenn jetzt gerade alles schlecht ist, wir können dir Hoffnung bringen. Und das ist auch für mich, ja, Diadema, wir sammeln so viel Geld für Diadema, vielleicht auch in den Zeiten, in denen es uns als Gemeinde finanziell total schlecht ging, in denen wir unseren eigenen Haushalt kaum bewältigen konnten, haben wir immer genug Geld für Diadema gesammelt. Viel Geld. Geld, was wir selber vielleicht besser hätten brauchen können. Nee, nicht besser, aber was wir auch gut hätten gebrauchen können. Und das finde ich großartig. Dann ist das Geld immer besser aufgehoben. Weil wir damit Hoffnung, ganz praktisch Hoffnung schaffen können. Weil wir sagen, wir gehen da in Vorleistung für etwas, wo wir glauben, dass Gott da etwas draus macht. Dass Gott da Hoffnung für die Menschen draus macht. Und wenn wir das auf alle Lebensbereiche anwenden können, wenn wir das noch schaffen, hier in diesem Stadtteil, in unseren Freundschaften, in unseren Arbeitsbeziehungen irgendwie zu platzieren, dass die Menschen spüren, boah, aus der Person sprudelt Hoffnung, dann erfüllen wir unseren Auftrag. Dann machen wir was sichtbar von diesem Papyrus in der Wüste. Ich weiß nicht mal, wie eine Papyruspflanze aussieht. Das ist für mich auch so das, was Reich Gottes ausmacht. Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, das Reich Gottes ist mitten unter euch gekommen. Seht ihr es denn nicht? Nee, wir sehen es nicht. Ja, weil wir sind immer noch hier in der Welt. Wir gucken uns um, es sieht alles so aus wie vorher, aber Jesus sieht etwas. Jesus sieht etwas, was angefangen hat, was wir noch nicht sehen können. Und das ist für mich so ein Wunder, dass wir in einer Welt, dass wir in einer unsichtbaren Welt, in dieser Welt leben, die anders ist als die Vorzeichen, die diese Welt vorgibt. Eine Welt, in der die Armen reich werden. Eine Welt, in der die Unterdrückten erhöht werden, so wie wir das im Lobgesang der Maria gehört haben. Sie wird ungewollt schwanger mit 13 Jahren oder vielleicht 15, wer weiß. Ja, und weiß nicht, ob ihr Mann bei ihr bleibt. Das weiß sie zu dem Zeitpunkt alles noch nicht. Und sie singt das größte Loblied der Geschichte. Magnificat anima mea. Meine Seele preist den Herrn. Weil sie in dem Moment, in dem sie weiß, dass der Retter dieser Welt in ihrem Bauch ist, plötzlich etwas von diesem Reich sieht, was die Menschen nicht sehen können. Und plötzlich sieht sie, dass die großen Mächtigen vom Thron gestoßen werden und dass die Armen und Schwachen gerettet werden. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was davon in eure Köpfe heute malen konnte. Wir müssen die Sprache der Hoffnung lernen. Jeder von uns, die wir heute sitzen hier und auch weit über uns hinaus, ist ein Herold der Hoffnung. Wir sind die Stimme des Rufenden in der Wüste, die schreien, bahnt einen Weg unserem Gott. Auch wenn er jetzt noch nicht zu sehen ist, aber wir wissen, was er imstande ist zu tun. Guckt mal, wie klein unsere Welt ist in diesem Universum. Ich habe mir auf der Rückfahrt von Nürtingen, als wir umgezogen sind, lauter so Wissenschaftsvideos angeguckt, weil es mir langweilig war. Und am Ende habe ich gedacht, mein Leben ist so bedeutungslos, weil das Universum so groß ist. Ja, und allein unsere Galaxie ist so klein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt gerade hier sind und dass wir sehen können, was wir sehen in diesem Universum, ist so unfassbar gering. Und all das hat mich so zum Staunen gebracht und hat mir bewusst gemacht, wie groß unser Gott eigentlich ist. Und was es eigentlich überhaupt für ein Wunder ist, dass wir mit ihm reden können. Dass wir mit dem, der all das in seiner Hand hat, der Energie über Energie verfügt, die wir uns nicht mal vorstellen können. Da ist ein Atomkraftwerk ein Witz dagegen. Nicht mal ein Streichholz im Vergleich zur Sonne ist eine Atombombe, wenn wir uns vorstellen, was für eine Macht unser Gott hat. Und wir dürfen mit ihm reden. Und das macht mir schon Grund zur Hoffnung. Hoffnung kann Berge versetzen. Und das meine ich ganz wortwörtlich. Und ich hoffe, dass ihr diese Hoffnung als Energieträger nehmt. Ja, lasst euch von dieser Hoffnung anstecken und nehmt sie mit für euer Leben und nehmt sie mit für diese Gemeinde und für unser aller Zukunft in dieser Welt. Amen.